bin gerne Landfahrer. Genieße es, mit dem Fahrrad im Dorf unterwegs zu sein.
Die alten Höfe verfallen und das ist eigentlich schade.
Für mich als Landwirt gibt es keinen schöneren Beruf.
Ein Schlachter, ein Schuster, Milchladen, Friseur, Konsum, da war alles hier früher.
Zwischen Kuhmist und Internet. Welche Chancen hat das Dorfleben?
Viele Leute beschweren sich, dass zu wenig für die Dörfer getan wird. Das ist ganz unvermeidlich.
Oh, man muss diesen Beruf wirklich sehr mögen, um hier Landärztin zu werden.
Ich bin gerne Landfahrer. Genieße es, mit dem Fahrrad im Dorf unterwegs zu sein.
Ein Feature von Serafia Johansson und Vera Preis. Wenn man in Hochglanzmagazine schaut wie Landlust, Country Living oder auch Landleben, dann tut sich dort eine Welt auf, die voller Versprechungen ist. Zwischen hübsch gemachten Tischarrangements, voller selbstgemachter Marmelade und selbstgemachtem Kuchen,
alles dekorativ und perfekt,
taucht die Illusion auf, dass das Leben auf dem Land ruhig ist.
Gemütlich.
Entspannt.
Hier darf ich Mensch sein.
Hier darf ich mich erholen.
Hier erlebe ich noch echte Gemeinschaft.
Weit weg von der Anonymität der Großstadt. Wer auf dem friesischen Dorf aufgewachsen ist, weiß, dass das großer Unsinn ist. Zumindest in großen Teilen.
Wir wollten daher wissen, wie ist das Landleben denn tatsächlich?
Was bewegt die Menschen auf dem Dorf?
Wie leben sie und was stört sie?
Wie sehen die Perspektiven auf den Dörfern aus?
Werden sie überleben?
Und wie kann das gelingen?
Leben in der Pampa.
Eine Sache, unter der Jugendliche auf dem Dorf leiden, ist, dass die Eltern immer alles mitbekommen, was die Kinder anstellen. Noch bevor man selbst die Gelegenheit hat, Ausflüchte zu finden, wissen Mama und Papa längst die Wahrheit, erzählt Michelle Weiß.
Da meine Eltern auch gefühlt jeden aus Sande kennen, kommt eigentlich alles ans Licht, sag ich's mal so. Also du kannst da nichts verheimlichen, außer du baust dir deinen Plan so aus, dass eigentlich nichts schieflaufen kann.
Anne Niburi kennt das auch. Allerdings aus der Perspektive einer Mutter.
Sie kam von der Schule, sag ich, welche Stunden sind ausgefallen? Wo weißt du das denn hier? Sag ich, ja, ich weiß, dass du im Gute warst, zwischen 9 und 10. Ne? Oder meinem Sohn hat das Portemonnaie verloren. Da wusste ich das vorher schon, bevor er überhaupt zu Hause war. Und das kriegt man schon hier mit. Aber ich kenne das bei mir zu Hause. Im Dorf war das genauso. Ich habe das auch nicht immer witzig gefunden, wenn meine Eltern wussten, man muss sich halt dann immer ein bisschen benehmen. Meine Devise ist, benehm dich so, dass du wiederkommen darfst oder wiederkommen kannst. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
So ist das dann wohl auf dem Dorf. Aber diese Nähe habe auch seine schönen Seiten, sagt Eike Eilers. Er ist Ortsbrandmeister in Hohenkirchen. Und damit könnte er fast ein lebendes Klischee sein. Denn das besagt, die Feuerwehr gehört zum Dorf wie die Kuh auf die Weide.
Also ich finde persönlich so schön, dass man, ja, ich sag mal, wenn man morgens zum Bäcker geht und da stehen 10 Leute und von denen kennt man zumindest 5 vom Gesicht und weiß, das sind keine Fremden, sondern man ist einfach nicht anonym.
Miteinander schnacken und feiern. Das scheinen die Grundpfeiler vieler Dorfgemeinschaften zu sein. Möglich machen das eben gerade die freiwilligen Feuerwehren. So auch in Hohenkirchen, erzählt Eilers.
Wir haben also jetzt mittlerweile 50 aktive Feuerwehrleute, muss man dazu sagen, weil es sind auch 8 Frauen dabei. Und das wird wirklich bei uns im Dorf gelebt. Die Feuerwehr ist da integriert bei jedem Fest sozusagen. Wenn irgendwas ist, ist die Feuerwehr eben halt mit dabei. Das gehört sich so.
Ob beim mehrtägigen Dorffest, dem Aufbau des Weihnachtsmarktes oder bei Blutspendeaktionen. Die Freiwilligen packen an. Junge Leute können das in der Jugendfeuerwehr erleben. Damit ist die Feuerwehr auch eine der wenigen Freizeitbeschäftigungen für sie. Wer nicht in der Feuerwehr ist, kann sich alternativ in der Kirchengemeinde einbringen. Martin ist 14 Jahre alt, lebt in Huxiel und engagiert sich seit seiner Konfirmandenzeit in seiner Gemeinde.
Habe ich jetzt so die Erfahrung mitgenommen, dass da wirklich viele Leute hinkommen und sich treffen, austauschen und auch Sachen planen, was sie in Zukunft machen wollen, wie Freizeiten und sowas. Es macht einfach unglaublich viel Spaß.
Kirche, Feuerwehr und noch eine Institution ist wahnsinnig wichtig für das Dorf. Das sind die Landfrauen. Anne Liburi ist nämlich nicht nur eine Mutter, die alles über ihre Kinder weiß, sondern die Vorsitzende der Landfrauen Klevans Sandela Münz. Der Verein ist offen für Frauen, die die Dorfgemeinschaft mitgestalten wollen. Herauskommen Radtouren, Grill- oder Vortragsabende, Workshops oder Konzert- und Theaterbesuche. Im Grunde ein vollständiges Kulturprogramm, nicht nur ein bisschen Kuchen backen und Marmelade kochen. Das ist schon Veranstaltungsmanagement.
Da fahren 70, 80 Personen mit, haben einen Doppeldeckerbus. Also da kommen ganze Straßenzüge, kommen da schon mit. Und wenn ich fremd bin irgendwo, ist es auf jeden Fall sinnvoll, mal Kontakt zu den Landfrauen aufzunehmen.
Die neuen Nachbarn.
Für neu Zugezogene können die Landfrauen also ein Türöffner zur Dorfgemeinschaft sein. Auch Anne Liburi ist als junge Frau an die Küste gezogen. Eigentlich kommt sie aus Süddeutschland. Allerdings kannte sie das Landleben bereits.
Wir selber hatten Schweine, Hühner zu Hause und das war eigentlich immer meins. Ich mochte gerne draußen sein. Ich bin eigentlich immer ein Draußenkind gewesen.
Tatsächlich verschlägt es viele Menschen an die Nordseeküste. Daran sind natürlich nicht die Hochglanzmagazine schuld, die das Landleben anpreisen, sondern die positiven Erfahrungen, die die Menschen machen, wenn sie hier ihren Urlaub verbringen.
Ich habe jetzt gerade letzte Woche mit einer Frau gesprochen, die ist auch schon etwas älter. Die sind vor 2 Jahren aus Hanau bei Frankfurt nach Esens gezogen, fühlen sich richtig wohl hier und möchten überhaupt nicht mehr weg. Die haben auch viele Jahre hier Urlaub gemacht, mehrmals im Jahr, und haben gesagt, nee, da ziehen wir hin. Und sie sagt, sie wurden so toll aufgenommen hier von der Gemeinschaft, von den Vereinen, von den Nachbarn. Die möchten gar nie wieder weg.
Auch auf Verwaltungsebene beobachtet man diesen Trend in Friesland. Vor allem das Wangerland ist bei den siedelnden Touristen beliebt. Das habe positive Effekte auf die Infrastruktur, sagt Frieslands Landrat Sven Ambrosi.
Was uns im Moment hilft, ist der Zuzug von außen. 70% unserer Gäste sind aus Nordrhein-Westfalen, die über Jahrzehnte hier immer hergekommen sind. Und da gibt es viele, die mittlerweile mit 63, 65 dann in Rente gehen und sagen, weißt du was, wir verkaufen in Bochum unser Häuschen, dann kriegt man vielleicht, ich sag mal 300.000 und kaufen uns ein ordentliches Haus in Friesland für 150, 180, da kann man was finden für 2 Leute, vielleicht auch noch ein Gästezimmer für die Enkelkinder und für die Kinder. Und das passiert ja wirklich sehr stark. Das merken wir gerade im Wangerland, aber auch in anderen Bereichen.
Die Integration Zugezogener ist unglaublich wichtig für das Fortbestehen von ländlichen Gemeinschaften, findet Klaus Drögemüller. Er hat das Netzwerk Die Dorfdenker gegründet, ein Netzwerk aus dem Raum Lüneburg, das sich mit kreativen Ideen für den Erhalt von Dörfern einsetzt. Darunter Architekten, Ingenieure, Stadtplaner, Politiker, Verwaltungswirte, aber auch Künstler und Grafiker. Die Integration neuer Nachbarn müsse schneller gehen, sagt er.
Wenn man früher irgendwo hinzog, dann brauchte man mindestens eine Generation, bis man Einheimischer wurde. Oder manchmal auch 2. Und diese Phase, so 40 Jahre, bis man hier einheimisch wird, die muss dramatisch verkürzt werden, weil die Leute, die kommen, die diese Räume auch schätzen, mit ihrem Potenzial nicht einzubinden, ist eine Todsünde.
Ganz so einfach klappt das aber nicht. Das liege oft auch an den Dazugezogenen. Diese haben manchmal ganz falsche Vorstellungen, findet Martin Derendorf, Baudezernent des Landkreises Friesland.
Man erlebt eigentlich immer wieder, dass diese Vorstellung dann nicht erfüllt wird. Angesichts der Industrialisierung der Landwirtschaft, der Emissionen auf dem Lande, denken Sie an Windkraft, denken Sie an Bioenergie, denken Sie an Gülleausbringung beispielsweise. Ich glaube, dass man in Zukunft eher etwas nostalgisch zurückschauen wird auf die Zeit, als man noch aufs Land gefahren ist, um sich zu erholen oder um diese ländliche Idylle zu erleben. Wenn man mal über die Dörfer fährt und sich das mal ansieht, wie man dort lebt heutzutage, dann erleben wir eigentlich eher den Trend, dass die Vorstellungen vom Landleben, die man in den Städten hat, sich auf dem Land dann nicht erfüllen.
Das zeigt sich besonders deutlich in Gegenden, wo die Dorfgemeinschaften seit Jahren immer mehr zerbrechen. Landwirt Thorsten Bagen aus dem kleinen Küstendorf Krill-Dumersiel lebt schon sein ganzes Leben dort. Er hat den Wegzug vieler Nachbarn erlebt, seit neuestem aber auch den Zuzug von weit weg. Man kennt sich zwar, aber...
Es sind halt keine Leute, die hier irgendwie geboren sind und die hier aufgewachsen sind. Das ist schon eine andere Mentalität. Und so ist das schon nicht mehr so das Verhältnis, wie es früher mal war. Früher war es selbstverständlich, dass die Leute sich, auch die Nicht-Landwirte, sage ich mal, dass sie mal bei den Landwirten mitgeholfen haben, wenn Erntezeit war oder sowas. Da brauchten die Landwirte gar nicht fragen. Und das gibt's heute halt nicht mehr.
Von zugezogenen Dorfneulingen kann auch Hartmut Seetzen ein Lied singen. Seit einiger Zeit gibt es Stress mit einem neuen Nachbarn.
Weil er gedacht hat, von morgens 8 bis abends 6 fahren Fahrzeuge und danach ist Ruhe und er wohnt hier schön und leise. Dem ist beim Weiten nicht so, das muss er dann auch verstehen und hat sich da ganz fürchterlich hier und da beschwert.
Die Integration dieser Dorfneulinge kann aber auch gut und schnell funktionieren. Ein Paradebeispiel dafür sind Thorsten Füllmann und seine Familie. Vor 2 Jahren sind sie aus Nordrhein-Westfalen ins Wangerländer Dorf Medoge gezogen. Dort haben sie einen Ferienhof mit Café eröffnet. Aufs Land zu ziehen, war eine bewusste Entscheidung der Familie. Thorsten Füllmann fühlt sich in seiner Nachbarschaft wohl.
Also ich glaube, dass gerade so ein kleines Dorf auch von dem Zusammenhalt der Bürger lebt. Es macht ja auch Spaß, wenn man sich trifft zum Grillen oder zum Maibaum aufstellen oder zum Osterfeuer. Zumindest ging das uns so. Wenn man in so ein Dorf reinkommt, dann will man sich auch irgendwie arrangieren oder engagieren und will eben auch irgendwas machen.
Und das hat er. Zusammen mit anderen Selbstständigen in seinem Dorf hat Füllmann den Gewerbeverein Midoge gegründet. Ihr Ziel, das Zusammenleben fördern. So kann Engagement für die Dorfgemeinschaft aussehen und so könnte das Leben auf dem Land Zukunft haben.
Probleme, Probleme, Probleme.
Fragt man bei der Verwaltung des Landkreises Friesland nach, wie es mit der Zukunft des ländlichen Raums aussieht, so nennt dieser drei Punkte, auf die er sich konzentrieren will. Siedlungsstruktur, Breitbandausbau und Mobilität. Dazu der Baudezernent Martin Derendorf.
Das fängt an von Lieferdiensten, die es ja heute schon gibt und kann in Zukunft auch Teile der ärztlichen Versorgung möglicherweise abdecken. Wobei das natürlich Angebote sind, die es zurzeit noch nicht gibt. Aber wenn eine entsprechende Nachfrage entsteht, und die kann ja nur dann entstehen, wenn die Infrastruktur vorhanden ist, dann wird es möglicherweise diese Angebote auch geben.
Was die Siedlungsstruktur angeht, da glaubt Derendorf, dass die Dörfer sich so nicht halten können. Er sagt, es sei wichtig, die Zentren zu stärken, denn starke Zentren würden auch dem ländlichen Raum helfen.
Also ein Dorf ist vor allen Dingen dann attraktiv, wenn es in der Nähe eines attraktiven Zentrums liegt. Und deswegen gibt es diesen Scheingegensatz zwischen dem Dorf und dem Zentrum gar nicht. Viele Leute beschweren sich, dass zu wenig für die Dörfer getan wird und die Entwicklung in die Zentren fließt. Das ist angesichts der demografischen Entwicklung und der sinkenden Bevölkerungszahl ganz unvermeidlich. Wir müssen die Entwicklung auf die Zentren konzentrieren, damit die Zentren attraktiv sind. Und nur wenn die Zentren attraktiv sind, ist auch das Dorf attraktiv und funktionsfähig.
Aber gleichzeitig müsse der Landkreis dafür sorgen, dass die Mobilität und der Breitbandausbau voranschreiten und damit die Verbindung zwischen den Dörfern und den Zentren weiterhin bestehen bleibt. Für den Breitbandausbau hat der Landkreis eine Infrastrukturgesellschaft gegründet, mit der er ganz genau steuern könne, an welcher Stelle die Internetversorgung als nächstes ausgebaut werde.
Von A nach B. Oder auch nicht?
Wenn wir von der Zukunft träumen, dann haben wir vor unserem inneren Auge fliegende Autos, die unabhängig von Erdöl sind und vielleicht sogar ohne Fahrer auskommen. Elektroautos gibt es schon, die ersten Tests mit selbstfahrenden Autos sind auch schon gelaufen. Das alles passiert aber weit weg, in den Metropolen. Auf dem Land, da brummt noch der Trecker und wer zu jung oder zu alt ist zum Autofahren, der kommt immer häufiger gar nicht mehr raus aus dem Dorf.
Aus Sande fährt kein Bus nach Esens und wenn dann mal der Zug ausfällt, komme ich nicht zur Schule. Auch so mit der Zugverbindung, manchmal wünscht man sich doch, warum fährt da denn kein Zug hin? Weil die Busse fahren ja nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Das ist dann immer so ein Problempunkt.
Sagt Michelle Weiße, die jeden Tag nach Esens zu ihrem Ausbildungsplatz pendelt. Das muss sie, denn wenn das Dorf keinen Arbeitsplatz bietet, dann muss man sich eben bewegen. Spätestens in Wilhelmshaven, Jever oder Wittmund findet sich alles, was es zum Leben braucht. So sehr sich viele Dorfbewohner das auch wünschen, ein ausreichendes Angebot an Bussen wird es wohl nicht mehr geben. Zwar ist der Landkreis Friesland dabei, die Situation über einen neuen Nahverkehrsplan zu verbessern, aber objektiv betrachtet ist ein breites öffentliches Nahverkehrsnetz zu teuer und zu unpraktisch. Und wie Derendorf berichtet, wurde es in der Vergangenheit auch nicht angenommen. Eine andere Idee, die gerade die Runde macht, ist die Mitfahrerbank. Eine Idee, die sowohl die Grünen in Schortens befürworten, als auch die Landfrauen Klefern Sandeler-Möns. Landfrau Annelie Buri erklärt.
Früher haben wir getrennt und heute sind wir in dem Alter, wo wir ein Schild hochhalten, setzen uns auf eine Bank, vielleicht sogar an der Bushaltestelle. Der Bus kommt ja sowieso nicht, hält ein Schild hoch und da steht drauf, nimm mich mit. Und jeder, der vorbeifährt aus dem Dorf, kann anhalten und diese Person dann mitnehmen in die Stadt oder wo auch immer. Und das ist vielleicht ein Projekt, was keinen was kostet, die Stadt nichts kostet, denjenige, der mitnimmt, kostet nichts, derjenige, der mitgenommen wird, kostet es nichts.
Und damit wären dann alle zufrieden, zumindest theoretisch. Dass die Menschen es nicht in die Zentren schaffen, kann aber auch eine Marktlücke sein. Helmut Sollermann aus Varel zum Beispiel bringt den Einkauf direkt vor die Haustür.
Monika, das sind das 4,20 Euro bitte.
Oh mein, Geld bitte auch haben.
Ja, lauf nicht so weg.
Übernommen hat er das Geschäft, als er von der Bundeswehr kam. Das war noch in den 70er Jahren.
Also ich habe ja damals gleich so einen Kundenstamm übernommen. Ja, sowas wie CC oder Petersgroden. Elserdamm, das ist einfach so dazugekommen, weil die Geschäfte nicht mehr da sind. Ne? 1977 gab es an jeder Ecke noch einen kleinen Tante-Emma-Laden.
Sein kleines, fahrendes Geschäft ist an einigen Orten so etwas wie ein Dorftreff geworden. Hier kommt man zusammen und tauscht sich aus. Vor allem sind die Kunden aber glücklich, dass er überhaupt einmal die Woche die Lebensmittel bringt. Bei ihm gibt es eigentlich alles. Soßenbinder, Schnaps, Hafergrütze, Gefrierbeutel, Käse.
Für uns ist das ja praktisch. Mein Mann darf kein Auto mehr fahren und ich kann ja auch nicht andauernd die Kinder anrufen. Ne? Die müssen ja auch arbeiten noch.
Erzählt eine Kundin in Sizilien-Groden. Auch davon, dass die Geschäfte verschwunden sind.
Ja, ein kleiner Sparmarkt da vorne an der Ecke. Aber der ist auch weg. Die hat aufgegeben damals. Dann war da noch eine drinne und die haben das nochmal versucht, aber hat auch nicht geklappt. Sie wissen ja, die haben alle ein Auto, dann fahren sie nach Sanden, da ist es billigerer, ne? Und da kauft man den ein. Halbes Graubrot brauche ich noch.
Auch in Friedeburg will man zu den Menschen kommen. Statt Lebensmitteln gibt es hier Führerschein, Personalausweis und Hartz-IV-Antrag, erzählt Bürgermeister Helfried Götz.
In diesem mobilen Beratungsbüro können Sie alles das machen, was Sie im Rathaus können. Und das Büro schicken wir in alle Ortschaft, damit eben Bürgerinnen und Bürger den langen Weg nicht auf sich nehmen müssen. Und im zweiten Schritt wollen wir es sogar so gestalten, dass das rollende Rathaus auf Anforderung zu den Leuten nach Hause kommt, sodass man bequem seinen Personalausweis auf dem eigenen Grundstück beantragen kann.
Das mobile Rathaus, so Götz, ist sehr gut angenommen worden und zeigt, wenn sich eine Kommune bewegt, dann müssen die Menschen nicht notgedrungen abgehängt sein.
Wenn man mal zum Arzt muss.
Eine Gemeinschaft braucht einen Mediziner. Wir Menschen haben über alle Kulturkreise hinweg uns solche Menschen nah in unserer Mitte gehalten. Ob der Medizinmann in frühen indigenen Stämmen oder heilkundige Priester, Schamanen oder auch die Kräuterhexe. Sie alle haben dafür gesorgt, dass unsere Gemeinschaft gesund bleibt. Aber was, wenn es keine Heiler mehr gibt? Was, wenn die Dörfer auf dem Land keine Ärzte mehr haben? Die romantische Vorstellung eines Lebens als Landarzt ist für die allermeisten Medizinstudenten überhaupt nicht romantisch. Und das wird zusehends zum Problem.
Ein paar Mal in der Woche tun sie mich dann mal duschen, dann machen sie mal die Haare mal und so weiter. Aber das konnte man ja kriegen, das hat der Arzt auch empfohlen. Man hat ja auch genug Geld immer bezahlt. Bis vorigen Sommer konnte ich ja selber noch Rad fahren, noch so ein bisschen. Und jetzt laufe ich mit dem Rollator, aber das ist eine gute Hilfe. Ne?
Frau Renken lebt auf dem Dorf in Sizilien-Groden. Der nächste Arzt ist 5 Kilometer entfernt in Sande oder in Wilhelmshaven. Mit dem Fahrrad oder Auto ist das nicht weit, aber mit dem Rollator unmöglich. Es gibt nur noch wenige Ärzte auf den Dörfern. Eine von ihnen ist Ute Neumann. Ihre Praxis liegt in Jade. Sie ist Landärztin aus Leidenschaft.
Ich kann sagen, oh, man muss diesen Beruf wirklich sehr mögen, um hier Landärztin zu werden. Ansonsten kann ich nur sagen, kann man besser woanders arbeiten, kann man besser in Städten arbeiten, ja.
Denn der Beruf des Landarztes ist hart. Wer als Landarzt durch die Straßen geht, ist nie anonym und erkennt alle Krankheitsgeschichten von denen, die einem auf der Straße begegnen. Das muss man mögen. Zudem ist die Taktung der Patienten kürzer und damit eben auch weniger lukrativ.
Es ist einfach so, wir haben viel unbezahlte Zeit. Wenn ich hier einen Hausbesuch mache, geht es locker mal dadurch, dass die Straßen hier auch nicht so optimal sind. Verbringe ich durchaus für den Hausbesuch fast eine Dreiviertelstunde. Und die Effektivität, die möchte ich mal nicht sagen, aber ich verdiene weniger, als wenn jemand für eine Waschmaschinenreparatur kommt. Weil die kriegen schon für Anfahrtswege 100 Euro.
Aber das sieht eben nicht jeder so. Und so weiß Neumann jetzt schon, dass nach ihr wohl keiner kommen wird, der ihre Praxis übernimmt. Das ist nicht nur in Jade so. In Horsten wird schon seit 2013 ein Arzt gesucht. Zwar gab es zwischendrin immer wieder Bewerber, aber die sind alle wieder abgesprungen. Auch in anderen Orten sieht es schlecht aus, erzählt Anne Liburi von den Landfrauen Kleverns Sandeler Möns.
Seit 15 Jahren haben wir das schon in der Politik angemahnt. Ich glaube, in Wilhelmshaven gehen demnächst 10, 15 Hausärzte in Rente. In Jever sind wir noch einigermaßen gut dran, wobei ich auch schon von dem einen anderen gehört habe, er nimmt keine neuen Patienten. Und das kann es auch nicht sein. Wir haben damals schon gesagt, gibt Stipendien oder unterstützt die Ärzte, die Interesse haben, aufs Land zu gehen, indem ihr günstige Praxisräume anbietet oder umsonst vielleicht eine Praxis anbietet.
Inzwischen gibt es solche Ideen auch auf Bundesebene. Erst Ende Januar forderte Gitta Konnemann, CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Landkreis Leer, die Einführung einer Landarztquote. Eine richtige Lösung ist jedoch nicht in Sicht und so werden stattdessen Gesundheitszentren gebaut. Frieslands Landrat Sven Ambrosi.
Wir müssen auch im ländlichen Raum die medizinische Versorgung sicherstellen. Dazu dient beispielsweise der Zusammenschluss der beiden friesländischen Krankenhäuser, die wir letztes Jahr vorangetrieben haben. Das heißt, das Thema Pflege müssen wir uns angucken. Haben wir genügend Pflegeeinrichtungen? Haben wir genügend ambulante Strukturen? Die Menschen wollen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben.
Diese Bündelungen von medizinischen Leistungen sind grundsätzlich weiter entfernt, aber bieten auch Vorteile, erklärt auch Martin Derendorf vom Landkreis Friesland.
Wenn man eine solche Versorgung zentralisiert, dann bedeutet das immer, dass die Versorgung eine hohe Qualität hat. Und wenn man sie in die Fläche streut, dann bedeutet das immer, dass sie zwar leicht erreichbar ist, dass sie aber eine geringere Qualität hat. Tendenziell glaube ich, dass das der bessere Weg ist, weil wir gerade bei einer immer älter werdenden Bevölkerung da auch auf ein entsprechend qualitativ hochwertiges Angebot angewiesen sind. Und mobile Angebote werden eher ein Randsegment darstellen.
Bleibt festzuhalten, dass solange man mobil und gesund ist, es keinen Grund zur Sorge gibt. Gedanken sollte man sich jedoch machen, wenn man älter wird, meint auch Derendorf.
Natürlich ist es jedermanns private Entscheidung, aber sich für einen Wohnstandort zu entscheiden, wo man sehr weit von ärztlicher Versorgung entfernt ist, da bringt man sich quasi absichtlich in eine Situation, den viele Leute, die dort aufgewachsen sind und dort jetzt alt geworden sind, ja eigentlich beklagen. Und ich denke, das sollte man sich gut überlegen.
Für Landärztin Ute Neumann ist aber klar, solange sie noch nicht in Rente geht, wird sie auf dem Dorf bleiben. Für das Dorf an sich ist das jedoch nur eine Galgenfrist.
Mit gutem Willen und dem rechten Glauben.
Nicht nur die Ärzte verschwinden aus den Dörfern, sondern auch die Pfarrer. Ein paar gibt es aber schon noch.
Feierabend. So etwas gibt es für Stefan Grünefeld im Grunde nicht. Mit seiner Familie lebt er in einem Haus in Huxiel. Dieses Haus ist gleichzeitig die Pastorei der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Parkenshuxiel und St. Just Wüppels. Drei Kirchen und rund 1500 Mitglieder zählen dazu. Und diese sind weitflächig im Wangerland verteilt. Für diese Menschen da zu sein, ist für Stefan Grünefeld mehr als nur ein Beruf.
Ich bin gerne Landfahrer. Genieße es, mit dem Fahrrad im Dorf unterwegs zu sein und dass man einander kennt. Dass es nicht so anonym ist, wie es manchmal vielleicht im städtischen Bereich sich anfühlt.
Nach fast 14 Jahren als Pastor kennt Grünefeld fast jeden in seiner Gemeinde. Einige fühlen sich seiner Kirche wegen ihres Glaubens verbunden, für andere ist es eher Tradition. Oder einfach etwas, das ihnen Halt gibt.
Egal aus welchen Gründen die Menschen der Kirche zugeneigt sind, haben wir als Kirche die Aufgabe, den Menschen auch entgegenzukommen und so gut es geht zu versuchen, auch angesichts eines Strukturwandels Kirche vor Ort zu sein und den Kontakt zu den Menschen nicht zu verlieren.
Diese Einstellung setzt Grünefeld tagtäglich um. Denn bundesweit sinkt die Anzahl der Kirchenmitglieder, so auch in seiner Gemeinde. Ob auf seinem Fahrrad oder in seinem kleinen grünen Auto, jeden Tag ist er in den Dörfern unterwegs. Ob bei Andachten im Seniorenheim, Krankenbesuchen oder bei Hochzeitsjubilaren. Immer nimmt er sich Zeit und hört den Menschen zu. 9 Uhr morgens im Auto.
Und die Leute wissen hoffentlich auch, wenn Bedarf ist, können sie mich gerne anrufen, dass ich als Ansprechpartner so gut es geht zur Verfügung stehe.
Grünefeld ist auf dem Weg in den Kindergarten. Er ist etwas spät dran. Der Sohn eines Verstorbenen hatte kurz vorher angerufen. Schnell musste er noch mit Bestatter, Friedhofswärter und Organist einiges organisieren. Nun erwarten ihn zwei fröhliche Kindergartengruppen.
Oh, dass ich den Weg gefunden habe.
Alle 2 bis 3 Wochen freuen sich die Kinder schon immer auf seinen Besuch. Denn dann holt er seine Gitarre raus und los geht es. Mit Hilfe von bunten Bildern erzählt Grünefeld den Kindern auch Geschichten aus der Bibel. Mitmachen ist angesagt.
Die Eltern sind Maria und Josef. Die kommen aus Nazareth.
Und das ist das Baby.
Und dann haben wir ein Baby bekommen und das ist Jesus. Genau, ganz große Klasse.
Wie alle Pastoren ist Grünefeld vor allem ein Seelsorger. Er berät Familien bei Erziehungsfragen oder auch finanziellen Sorgen. Als Netzwerker kann er dann Hilfe in anderen Einrichtungen vermitteln. Er ist der Verschwiegenheit verpflichtet, so ist er auch im Fall sexuellen Missbrauchs jemand, an den sich Betroffene wenden können. Nun ist er aber aus einem fröhlichen Anlass unterwegs. Von den ganz Jungen in der Gemeinde fährt er weiter zu Helga Bagen aufs Land. Sie feiert ihren 80. Geburtstag. Kirche ist bei ihr schon immer Familientradition. Deswegen wird der Pastor mit offenen Armen empfangen.
Man bekommt einfach Halt und man freut sich.
Bei Kaffee und einem großen Stück Ostfriesentorte klönen sie über gemeinsame Bekannte und die Entwicklungen der Landwirtschaft. Doch dann muss Stefan Grünefeld aufbrechen. Am Abend trifft er sich noch mit der Jugendgruppe. Außerdem warten auf seinem Schreibtisch seit langem stapelweise Verwaltungspapiere auf ihn.
Bezüglich des Personals, glaube ich, müssen die Gemeinden in Zukunft sehr, sehr einladend und attraktiv sich auch zeigen und gestalten für junge Pastorinnen und Pastoren, die dann hoffentlich in die ländlichen Gemeinden kommen, weil wir feststellen, dass städtische Gemeinden häufiger doch bevorzugt werden.
Die ländlichen Gemeinden sollten also als Arbeitgeber attraktiver werden, empfiehlt Stefan Grünefeld. Er liebt seinen Job. Er sieht aber auch, dass angesichts der sinkenden Mitgliederzahlen stetig etwas getan werden muss. Zum Beispiel müssten die Gemeinden im ländlichen Raum in Zukunft stärker zusammenarbeiten.
Es wird nicht mehr an jedem Kirchturm das komplette Angebot von Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Hochbetagten geben, sondern da werden wir gemeindeübergreifend arbeiten müssen, werden vielleicht auch gucken müssen, welche Transportmöglichkeiten können wir anbieten, damit die Leute von A nach B kommen.
Genau das gehen Grünefeld und seine Kollegen bereits an. Ein offener Ort für neue Bekanntschaften, an dem man auch Hilfe erhalten kann. Dadurch zeichnet sich die Gemeinde von Pastor Stefan Grünefeld aus. Denn so könne Kirche aktiv gelebt werden und könne auch überleben. Seine Frau Heide Grünefeld zum Beispiel kümmert sich um die Geflüchteten, die nun in Huxie leben. Sie und andere Engagierte helfen häufig mit Fahrdiensten aus.
Das Wohnen im ländlichen Raum ist für die Geflüchteten oft ein großes Problem, weil die Busverbindungen teilweise wirklich schwierig bis nicht vorhanden sind. Und da Behördengänge, ja auch fixe Termine oder Arztbesuche hinzukriegen, ist wirklich oft ganz, ganz schwer. Und da sind viele Menschen, gerade die Älteren oder diejenigen mit kleineren Kindern, wirklich auf die Hilfe von Einheimischen angewiesen, die dann sagen, okay, sie fahren mal eben.
Außerdem gibt es in der Kirchengemeinde kostenlose Sprachkurse mit Kinderbetreuung und ein internationales Café, wo sich Deutsche und Migranten treffen. Kommunikation ist eben sprichwörtlich alles. Pastor Grünefeld ist mit Blick auf die Zukunft am wichtigsten, dass seine Kirche und er immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Menschen haben. Das beste Beispiel dafür ist eine Scheunentaufe, die er einst mitgestaltet hat.
Das war Wunsch der Eltern, dass der Nachwuchs auf dem landwirtschaftlichen Hof getauft wird. Und dann sind unser Organist ausgestattet mit dem E-Piano und unser Küster ausgestattet mit dem Taufbecken. Und Pastor, wir drei haben uns dann in den Bulli gesetzt und sind hier aufs Land gefahren und haben am Sonntagmittag das Kind getauft im Rahmen von Familie und Freundeskreis.
Von Kühen und Menschen.
Als erstes kommen einem Kühe, Heuballen und weite Felder in den Kopf. Mit nichts ist das Land enger verknüpft als mit Bauernhöfen und damit mit der Landwirtschaft. Die ist nichts für Langschläfer. Um 5:30 beginnt der Tag für Milchbauer Hartmut Seetzen auf seinem Hof in dem Fahrelerdorf Büppel. Denn dann fordern rund 100 Kühe und ein paar Kälbchen seine Aufmerksamkeit. Und die gibt er ihnen gern.
Für mich als Landwirt gibt es keinen schöneren Beruf mit der Vielseitigkeit, vielleicht auch gezwungen, morgens aufzustehen, einfach die Morgensonne zu sehen, weil einfach der Tag dann auch anfängt, weil die Tiere versorgt werden wollen. Also ich wollte nichts anderes machen und nirgends anderes leben.
In der Nacht um 10:30 dreht Hartmut Seetzen seine letzte Runde und schaut noch einmal nach den kalbenden Kühen. Doch die Arbeit muss er nicht allein stemmen. Zusammen mit seiner Frau führt der Milchviehhalter einen klassischen Familienbetrieb. Mit im Team sind ein fester Mitarbeiter, eine Melkerin und 4 Katzen. Zusätzlich ist Seetzen an einer Biogasanlage beteiligt. Wirtschaftlich ist der Hof gut aufgestellt, trotz der niedrigen Milchpreise der vergangenen Jahre. Doch so ein Glück haben lang nicht alle, weiß Seetzen, der auch Vorsitzender des Kreislandvolkverbandes Friesland ist.
Gerade bei den Schweinen läuft das schon seit ein paar Jahren sehr mäßig. Der Getreidepreis hat letztes Jahr nochmal tüchtig nachgegeben, sodass auch sie sicherlich an den Grenzen kommen, nicht ganz so hart wie jetzt die Milchbauern oder die Ferkelerzeuger, das sind die, die am schlimmsten betroffen waren.
Hinzu kommt die Belastung durch Kredite, die viele Landwirte zum Beispiel für die Modernisierung ihrer Ställe aufgenommen haben. Die Folgen sind deutlich sichtbar. In den vergangenen 15 Jahren ist die Anzahl der Betriebe um 2/3 zurückgegangen, berichtet Seetzen. Ein Hof, der auch überlebt hat, ist der von Thorsten Bagen. Im kleinen Küstendorf Krildomasil betreibt er eine Schafzucht. Zusammen mit seiner 80-jährigen Mutter versorgt Bagen 250 Mutterschafe und zusätzlich 50 Milchkühe. Urlaub oder Ausflüge sind so gut wie nie möglich, denn
Leute, die eben die Fähigkeit haben, einen Betriebsleiter 1:1 zu ersetzen, die sind sehr rar. Da gibt es nicht viele von und das ist ein Riesenproblem. Oder auch allein Mitarbeiter in der Landwirtschaft, Leute, die halt motiviert sind, noch in der Landwirtschaft zu arbeiten, das wird immer schwieriger, Leute zu bekommen, fähige Leute zu bekommen. Und gerade hier in der Ecke, wir haben ja von zwei Seiten Wasser, wenn man so will, noch extremer.
Aber Bagen fehlt nicht nur die Hilfe von Facharbeitern. Es mangelt auch an der Unterstützung von Leuten aus dem Dorf. Denn sein Heimatdorf Krildomasil hat sich gewandelt, erzählt der 49-Jährige. Schulfreunde sind weggezogen, weil es keine Arbeit außer der Landwirtschaft gab. Die Häuser gehören nun Menschen aus dem Rheinland oder anderen Teilen Deutschlands.
Früher war es selbstverständlich, dass die Leute sich, auch die Nicht-Landwirte, sage ich mal, dass sie mal bei den Landwirten mitgeholfen haben, wenn Erntezeit war oder sowas, aber auch die Landwirte gar nicht fragen. Und das gibt es heute halt nicht mehr. Die kommen aus ganz anderen Branchen irgendwie und die kennen diese Arbeit halt auch nicht.
Als Unterstützer bliebe ihm noch der andere Landwirt im Dorf. Aber der ist selbst so dicht mit Arbeit, dass meist nicht einmal Zeit für einen Klönschnack da ist. Die Wirklichkeit scheint sich also von der romantischen Vorstellung der ländlichen Idylle zu entfernen. Der Strukturwandel schreitet voran. Immer weniger Familienbetriebe werden weitergeführt und die bestehenden Höfe müssen sich vergrößern, um zu überleben.
Neue Arbeit.
Schaut man in die Geschichte der Dörfer zurück, dann zeigt sich, dass diese im Grunde nur entstanden sind, weil es Landwirte gab, die vor der Stadt ihre Felder bestellten. Wenn die Landwirtschaft sich nun grundsätzlich ändert, könnte die Konsequenz sein, dass es keine Dörfer mehr gibt. Es sei denn, die Dörfer schaffen es, andere Arbeit zu erzeugen.
Es gibt die These, dass es in einer globalisierten Welt egal ist, wo man arbeitet. Ob in Australien am Strand, in einer pulsierenden Metropole wie New York oder in einem friesischen Dorf. Es läuft ohnehin alles über das Internet. Klar, ein renommierter Geigenbauer, der seine wertvollen Instrumente in die ganze Welt verkauft und zu dem die Kunden auch aus aller Welt kommen, kann auch auf dem Dorf wohnen. Und wenn die Kunden eh schon 10.000 Kilometer geflogen sind, dann kommt es auf die 2 Stunden von Hamburg bis nach Friesland auch nicht mehr an.
Für die Digitalisierung des Dorfes bedarf es aber schnellen Internets. Noch immer gibt es viele weiße Flecken, wo es keine Internetbreitbandversorgung gibt. Von freiem WLAN kann man auch noch etwas länger träumen. Die Kommunen in Friesland sind aber fleißig. Martin Derendorf.
Dafür haben wir eine Breitbandinfrastrukturgesellschaft gegründet, wo wir ganz genau steuern können, an welcher Stelle in Zukunft die Breitbandversorgung so funktioniert, dass viele Alltagsverrichtungen, wo das Internet eigentlich die Aufhebung von Geografie ist.
Telemedizin ist eines davon. Das klingt nach einer Lösung für die ungenügende medizinische Versorgung auf dem Land. Telemedizin heißt, Ärzte können aus der Entfernung eine Diagnose stellen. Und das wird mit Millionensummen gefördert. Ute Neumann ist Landärztin. Und wenn sie über ihre Arbeit spricht, klingt das nicht so, als könnte ein Arzt, der an einem Bildschirm sitzt, ihre Arbeit ersetzen.
Man muss ein bisschen mehr als, ich würde sagen, eine typische Arzt-Patienten-Beziehung. Nette Erlebnisse sind einfach mal, wenn ich gefragt werde, zu welcher Bank gehe ich, weil ich viel geerbt habe. Ich habe erste Schwangerschaftsbilder gesehen, weil jemand so glücklich ist, dass schwanger geworden ist. Das gehört in dem Moment ja auch nicht hierher. Aber daran sieht man einfach, wie ich doch einen engen Kontakt zu meinen Patienten auch pflege.
Bücher, Kleidung, Elektroartikel. Das alles kann man im Internet bestellen und es kommt sicher an und ist gerade, wenn man in keiner Stadt wohnt, sehr praktisch. Nur das mit den Lebensmitteln ist noch ein Problem. Eine Lösung könnte in Form von Drohnen daherkommen, die einem den Einkauf frei Haus liefern.
In manchen Orten gibt es aber noch funktionierende Infrastruktur und dadurch auch Arbeit vor Ort.
In Midoge zum Beispiel gibt es noch einen Bäcker und auch ein Café. Oder besser gesagt, Jetzt gibt es eins, erzählte Inhaber Thorsten Füllmann. In Zeiten, wo viel Gastronomie auf dem Dorf schließt, weil keiner mehr kommt, ist sein Café irgendwie etwas Besonderes. Dass es so gut läuft, liegt vielleicht auch an dem Einsatz von moderner Kommunikation.
Für uns ist aber auch das Internet ganz entscheidend, weil gerade die Touristen oder Tagesgäste, die googeln natürlich, die wollen irgendwo einen Kaffee trinken gehen und dann googeln die und wenn die uns dann finden und da haben wir eine sehr, sehr gute Suchpräsenz, dann kommen die auch gerne zu uns. Was für uns ein bisschen erstaunlich war, wir haben teilweise Gäste, die kommen aus Westerstede, die kommen aus Bad Zwischenahn, die kommen aus Papenburg zu uns. Also das heißt, die Menschen sind wohl offensichtlich bereit, für einen einigermaßen annehmlichen Kaffee auch ein bisschen weiterzufahren.
Während Füllmann also damit Geld verdient, dass seine Kunden zu ihm kommen, lebt Dietmar Fischer davon, dass er zu seinen Kunden geht. Der Zimmermann setzt auf die gute alte Mundpropaganda der Kunden. Die Geschäfte laufen gut, doch er hat ein anderes Problem. Ihm fehlen Arbeitskräfte.
Gerade gute Handwerker sind schwer zu finden. Also ich habe noch jetzt erst wieder eine Annonce geschaltet beim Arbeitsamt, beziehungsweise habe da angefragt, ob da irgendwie jemand noch wäre, der für uns noch tätig sein könnte. Und hier, nee. Ne? Und gut, da es gibt einfach keine Handwerker. Das wäre nun ein absoluter Glücksfall, wenn tatsächlich hier in Midoge noch wirklich ein Zimmerer oder ein Dachdecker wohnen würde, der für uns tätig sein könnte. Das ist leider nicht der Fall.
In der Stadt hätte er vielleicht mehr Chancen. Aber es ist eben nicht egal, wo man lebt und wo man arbeitet. Wenn das Herz am Dorf hängt, dann bleibt man auch da und arbeitet eben so, wie es am besten geht.
Hoffnung Tourismus.
Im Wangerland leben gerade einmal 10.000 Menschen auf einer Fläche von 176 Quadratkilometern. Damit ist das Wangerland eine der größten Gemeinden in Deutschland. Die Menschen leben in großen Teilen vom Tourismus. Und das soll vorangetrieben werden. Deswegen soll nun wissenschaftliche Forschung betrieben werden, um das besser ausnutzen zu können. Denn die Infrastruktur muss finanziert und aufrechterhalten bleiben. Und das, obwohl die Bevölkerung immer älter wird, sagt Peter Schaal von der Universität Oldenburg. Er leitet das Projekt Wat Nu, das sich genau damit beschäftigen soll.
Und in dem Umfeld müssen natürlich eine ganze Reihe medizinischer Einrichtungen, aber auch Pflege geschaffen werden. Das Thema Mobilität, auch individuelle Mobilität, ist ein ganz, ganz wichtiges. Quellenfreiheit in allen Bereichen, die gesamten Orte, also inklusive der Strände, die da besucht werden, die müssen so ausgestaltet sein, dass sie für alle Menschen gut erreichbar sind. Und das bedeutet dann große Investitionen in diesem Bereich.
Dazu gehören auch Geschäfte, Banken oder auch eine Postfiliale. Für all diese bedarf es hinsichtlich des demografischen Wandels einer Lösung, sagt Schaal. Die Auswirkungen des Wandels werden durch die Touristen aber verlangsamt. Das gilt nicht nur für Hotels und den Einzelhandel, sondern auch für die Infrastruktur im Allgemeinen. Von den Schwierigkeiten bei der Infrastruktur bekommen die Touristen recht wenig mit. Die Menschen kommen einfach. Und wenn ihnen der Ort gefällt, kommen sie wieder und empfehlen das Feriendomizil im besten Fall weiter. Thorsten Füllmann vermietet Ferienwohnungen im Wangerland. Genauer gesagt im Dorf Midoge. Er weiß, was den Touristen am platten Land gefällt.
So, ich kann hier die Beine hochlegen, ich habe hier keine Autos, die mich stören. Ich habe keine neugierigen Blicke. Ich sitze nicht eingeengt auf irgendeiner kleinen Terrasse oder auf irgendeinem Balkon, sondern ich habe die Natur quasi direkt vor der Tür. Das sind diese Dinge, die es ausmacht. Und das macht sicherlich auch ein Stück weit Midoge aus.
Aber eigentlich sei es dem Gast jedoch ganz egal, ob er sich in Schillig, in Halesiel oder Horumersiel befindet, ob Wittmund, Friesland oder Ostfriesland. Hauptsache schnell an der Küste. In etwas mehr als einer Stunde kommt man von Friesland nach Bremerhaven. Für so manchen Touristen liege das eben um die Ecke, so Füllmann.
Das ist, glaube ich, auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man eben auch überregional, glaube ich, echt noch Potenzial hat, da ein bisschen gemeinsamer zusammenzuarbeiten.
Ein Blick in die Zukunft.
Es sei eine typisch deutsche Sichtweise zu glauben, dass Dörfer durch den demografischen Wandel grundsätzlich aussterben würden. So werde es nicht laufen, glaubte Klaus Drögemüller von Die Dorfdenker. Man müsse nur etwa in traditionell dünn besiedelte Länder schauen, wie etwa nach Skandinavien oder ins Baltikum. Dort ist eine dichte Infrastruktur vorhanden, auch wenn vergleichsweise wenige Menschen darauf zugreifen. Vielmehr werden die Orte langsam ausdünnen und sich auf wenige Knotenpunkte konzentrieren.
Aber dazwischen gibt es dann eben
aus unserer Sicht überhaupt keinen Anlass zu sagen, es wird ein massenhaftes Sterben der Dörfer geben. Es werden die Einwohnerzahl zurückgehen, es wird dünner werden, auch in der infrastrukturellen Ausstattung, aber das Leben wird dadurch nicht schlechter, davon sind wir fest überzeugt. Wenn die Bevölkerung es unterlässt, immer darauf zu hoffen, dass der Staat, die Gemeinde oder wer auch immer für ihr Wohl zuständig ist, sondern naheliegende Dinge auch selbst mal wieder in die Hand nimmt, dann geht es voran in vielen Bereichen.
Sagt Dröge Müller von den Dorfdenkern.
Das sind meist nur kleine Erfolge, aber der Geist von Selbstverantwortung und Mitmachen, das ist etwas, wo wir uns gezielt drum kümmern.
Eine Chance, die Dorfgemeinden nutzen sollten, ist der Zuwachs von dorffremden Menschen. Ob es nun Menschen sind, die aus einem anderen Bundesland kommen oder sogar ganz aus einem anderen Land.
Was bleibt also unterm Strich? Es wird wohl zwei Wege geben. Der eine ist zu akzeptieren, dass nicht jedes Dorf überleben kann. Und dabei auch zu akzeptieren, dass das nicht unbedingt schlimm sein muss, ja sogar eine Chance bietet.
Nämlich, dass die kleinen Städte überleben. Denn auch deren Existenz ist nicht unbedingt für alle Zeiten gesichert. Die Dörfer, die noch vital sind und die überleben wollen, die müssen hingegen kreativ werden und dürfen sich dabei nicht alleine auf die Hilfe der Kommunen verlassen.
Selber machen ist angesagt und dabei muss man auch über den Tellerrand hinausschauen.
Machbar ist das, aber
von nix kommt nix.